Moin, willkommen bei den Küstenfräulein.
Hier kommen die Titten auf den Tisch. Moin.
Unser Thema heute, das sind Trennungen. Wir haben einen Hörerinnenbrief bekommen und besprechen einfach mal, wie man gut durch eine Trennung kommt, wenn man Familie hat und wenn man auch Verantwortung noch für andere Menschen hat, als nur für sich selbst. Und wir geben euch mutmachende Tipps. Wir geben auch Tipps, wie man eine Beziehung halten kann, wenn man noch nicht bereit ist für die Trennung. Am Ende ist das Leben immer schöner, wenn wir alle bei uns bleiben und wenn wir uns treu bleiben. Robsi, wir starten heute mal mit einem Hörerinnenbrief. Wir haben eine Nachricht bekommen über Instagram von Mareike. Und Mareike hat uns geschrieben: Hallo Carina und Roberta, ich höre euren Podcast und bin von euren bisherigen Statements und Erfahrungen sehr angetan. Oh. Ich selbst bin seit einigen Jahren verheiratet. Mein Mann und ich haben 2 gemeinsame Kinder und ein Haus. Ich bin schon lange nicht mehr glücklich in meiner Beziehung, schaffe es aber nicht, mich zu trennen. Unsere Kinder, unsere Freunde, unsere Finanzen, unser ganzer Alltag verbindet uns beide. Wie kann ich das alles zerstören? Vor allem meinen Kindern gegenüber habe ich ein sehr schlechtes Gewissen. Ich fühle mich gefangen. Ich möchte aber auch nicht länger unglücklich sein. Wie habt ihr oder vor allem Roberta es geschafft, euch aus solch einer Beziehung zu lösen? An dieser Stelle, liebe Mareike, danke, dass du nicht mich gefragt hast. Ich habe sowieso nichts dazu beizutragen.
Also. Ich hoffe, das wirst du auch nie müssen oder können. Ja, Mareike, vielen Dank für den netten Brief. Ich habe mich kurz gefragt, was dir das schlechte Gewissen verursacht. Verursacht dir das schlechte Gewissen das Gefühl, mit deinem Mann nicht mehr zusammen sein zu wollen, also mit dem Vater deiner Kinder nicht mehr sein zu wollen, oder der Wunsch, dich aus dieser Beziehung zu lösen? Also wenn der so übermächtig ist, dass er dir regelrecht ein schlechtes Gewissen verursacht, dann hat der schon sehr viel Raum und dann solltest du diesem Impuls auch nachgeben. Ich kann dir nur sagen, mich hat das auch sehr lange beschäftigt und diese Entscheidung ist wirklich sehr gereift und irgendwann, es gibt ja immer irgendeinen Impuls und bei uns war es ein Wasserschaden. Dieser eine Moment, der mir die Erkenntnis gebracht hat, ja, das ist einfach nicht mehr das, was ich will, und dann geht es eigentlich, also leicht will ich nicht sagen, es wäre auch viel zu leichtfertig dahergeplappert, aber sobald du den Entschluss wirklich gefällt hast in dir drin, ist der Rest eine Sache, die du eigentlich nur noch umsetzen musst. Und ich kann dir sagen, Kinder, die unglückliche Eltern haben, sind auch keine glücklichen Kinder. Ich würde auf gar keinen Fall Trennungen und Patchwork hochjubeln und anpreisen und Paaren empfehlen, wirklich leichtfertig in die Trennung zu gehen. Aber wenn man als Vater oder Mutter nicht mehr glücklich ist und bemüht ist, den Kindern ein heiles Leben vorzugaukeln, tut man den Kindern eigentlich keinen Gefallen. Und man läuft außerdem auch Gefahr, sie zu Kopfmenschen zu erziehen, wenn ihr Bauch eigentlich eine ganz andere Wahrnehmung hat.
Da gehe ich voll mit. Also ich kann auf jeden Fall sagen, so als Scheidungskind war die Trennung auf jeden Fall das Beste, was meine Mutter je hätte tun können. Natürlich ist scheiße, wenn man sich vom Patriarchen trennt und der jahrelang nur damit beschäftigt ist, dich zu ruinieren und deinen Kindern keinen Unterhalt zu zahlen und alles. Nichtsdestotrotz zeigen solche Erfahrungen ja auch, wen man da wirklich geheiratet hat. Mhm. Und wenn das die Konsequenz ist, dann ist es ja gut, wenn das wahre Gesicht irgendwann zum Vorschein kommt. Und ich bin aber ganz begeistert, in meinem Umfeld gibt es wirklich ein paar Paare, die das so toll hinbekommen mit der Trennung. Mhm. Wo sogar zu Weihnachten, zusammen Weihnachten gefeiert wird mit den neuen PartnerInnen. Und das finde ich schon toll. Nichtsdestotrotz, natürlich ist es immer gut, Kinder in Therapie zu schicken. Möchte ich sagen, egal wie toll die Trennung abläuft, für Kinder ist das immer einschneidend und super gravierend und muss einfach gut begleitet sein. Und ganz wichtig, das kann ich aus Kinderperspektive wirklich sagen, weil da erinnere ich mich schon noch sehr dran, bloß nicht die Kinder aufstacheln.
Auf gar keinen Fall. Instrumentalisieren ist völlig verkehrt.
Ja, und das machen aber leider viel, viel, viel zu viele Eltern.
Mhm. Ja, also in eurem Fall war das mit dem Patriarchen und dem sehr, sehr befremdlichen Verhalten deines Vaters, das er dann ja auch an den Tag gelegt hat, direkt nach der Trennung. Das war sicher so, dass man dann den wahren Charakter oder das wahre Gesicht oder ein ganz anderes Gesicht an diesen Menschen kennenlernt. Es muss aber ja gar nicht immer so sein, dass man im Laufe der Ehe entdeckt, wie furchtbar der andere ist, also wie weder Mann noch Frau oder Gleichgeschlechtliche, sondern es kann auch einfach sein, dass man sich individuell weiterentwickelt hat oder man sich selbst so weit entwickelt hat, dass man plötzlich feststellt, was einem wirklich wichtig ist oder dass vielleicht das, was einem wichtig war, heute nicht mehr wichtig ist und der Partner da einfach nicht mehr mitgeht. Das muss ihn ja, er muss nicht gleich ein Monster sein, in eurem Fall, sondern es reicht einfach, dass man sich nicht mehr vorstellen kann, mit diesem Menschen weiter durchs Leben zu gehen, weil der vielleicht ein Verhalten an den Tag legt, was einem nicht gut tut, was einem vorher nicht bewusst war und das einfach nicht passt. Oder man vielleicht unterschiedliche Lebensziele hat.
Ich finde es generell schlimm, wie lange Frauen schlimme Beziehungen aushalten. Also es gibt ganz, ganz viele Frauen, die ja irgendwann auch rückblickend erzählen, ja, meine Ehe, wir hatten schon 8 Jahre keinen Sex, aber ich wollte gern, dass meine Kinder 18 sind. Da denke ich, also was verkaufst du dann deinen Kindern für ein Weltbild?
Mhm.
Weil, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, man übernimmt das für sich, was man vorgelebt bekommt. Man glaubt, das ist normal. Wenn dir jemand vorlebt, Gewalt in einer Beziehung, das ist normal, dann glaubst du, dass das normal ist. Und alles, was man da den Kindern vorlebt, auch wenn es nicht so was Schlimmes sein muss, kann ja auch einfach sein, dass die Menschen in dieser Partnerschaft sich einfach egal geworden sind. Auch das willst du doch nicht deinen Kindern vorleben, dass dein Partner, deine Partnerin dir eigentlich egal ist, dass du mit diesen Menschen keine Zeit verbringen möchtest, sondern man eigentlich in der WG lebt. Das ist ja kein erstrebenswertes Ziel, es sei denn, du hast nicht mit einer Beziehung angefangen, sondern bist gleich in die WG gezogen.
Ja, das ist so. Es ist ja auch häufig so, dass Paare, die wirklich gar keinen Sex mehr haben, auch generell wenig Körperkontakt haben und den Kindern auch keine Zärtlichkeiten vorleben. Und damit meine ich eine liebevolle Umarmung zur Begrüßung oder zur Verabschiedung. Der Kuss, wenn man sich abends nach der Arbeit wieder begegnet oder der Kuss morgens bei Frühstück oder wenn man sich verabschiedet und jeder seinem Tagewerk nachgeht, ist ja auch eine Zuwendung. Wenn dann nur die Kinder die Zärtlichkeiten kassieren, dann stimmt für die deren Bild von Beziehung ja auch nicht. Und wo du das gerade sagst, erinnere ich mich an viele Situationen in meiner Kindheit. Ich hatte natürlich auch den einen Grundschulfreund, mit dem ich viel Zeit verbracht habe. Das war quasi meine allererste große Liebe sozusagen. Wir waren in der 3. Klasse und dann in der 4. noch. Da in der Zeit hat sich das so abgespielt. Und wir haben ganz häufig Vater, Mutter, Kind gespielt tatsächlich. Also auch in der 3. und 4. Klasse noch. Er hatte einen kleinen Bruder, der musste dann immer als Kind herhalten und hatte überhaupt keinen Bock drauf. War bei uns egal. Und dann haben wir uns im Kiosk diese Kaugummi-Zigaretten gekauft. Und das haben wir getan, weil meine Eltern Kettenraucher waren. Und für mich gehörte es, jetzt finde ich es lustig, obwohl es eigentlich gar nicht lustig ist, aber ich kann jetzt tatsächlich drüber lachen, weil es so absurd ist. Es war wichtig für meine Darstellung dieses Vater-, Mutter- und Kind-Rollenspiels, dass wir auf jeden Fall eine Zigarette im Mund haben, weil meine Eltern gab es nur so. Und mein Freund, mein Grundschulfreund, mein Mann in dem Moment ja, der wollte gar nicht rauchen und ich konnte das überhaupt nicht verstehen, warum man nicht rauchen kann, weil Eltern rauchten doch. Und dann waren unsere Situationen, die wir nachgestellt haben, die waren immer von Streit geprägt. Also ich habe mit dem immer streiten wollen, weil ich überhaupt nicht wusste, wie man sonst als Mann und Frau miteinander umgeht. Und er wollte immer irgendwelche netten Sachen mit mir machen, also jetzt nicht unbedingt Körperlichkeiten, sondern irgendwelche Ausflüge so über den Hof und durch den Garten und normale Dialoge führen. Und ich konnte das einfach gar nicht. Ich habe dann immer angefangen, ihn anzubrüllen und ihm irgendwelche Vorhaltungen zu machen. Und es kam definitiv auch Alkohol in unseren Spielen vor. Und wie ich das jetzt so erzähle, finde ich das richtig furchtbar. Aber ich... Es ist tatsächlich gar nichts Lustiges dabei, aber es ist wirklich absurd, wie einseitig, also überaus einseitig mein Weltbild so geprägt war, weil ich kannte meine Eltern nur rauchend, trinkend und streitend. Und anders ging es nicht. Und ich war wahrscheinlich auch das einzige Kind und die einzige Jugendliche, die sich jemals gewünscht hat, zu Weihnachten fast schon, dass die Eltern sich trennen mögen. Das habe ich, glaube ich, hatte ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Das war für mich nicht mehr auszuhalten. Ich wollte unbedingt, dass sie auseinandergehen. Und sie gingen einfach nicht auseinander, weil sie glaubten, uns Kindern den größtmöglichen Gefallen zu tun, wenn sie einfach zusammenbleiben. Und das empfinde ich heute noch als Fehler. Also ich hätte rückblickend, würde ich mir heute noch wünschen, dass meine Eltern auseinandergegangen wären. Aber sie haben sich im Laufe der Zeit dann doch irgendwie so zusammengerauft und auch wirklich sehr spät erst, dass es am Ende dann doch fast harmonisch wirkte. Und das finde ich dann schon ganz schön. Irgendwie haben die sich dann doch aneinander gewöhnt. Aber um den Bogen zu schließen, liebe Mareike, unglückliche Eltern, die sich wenig zu sagen haben. Es muss nicht immer streitgeprägt sein. Es muss nicht immer geschrien werden oder es muss auch keine, auf gar keinen Fall körperliche Gewalt stattfinden. Die tun ihren Kindern keinen Gefallen, wenn sie ein Trugbild aufrechterhalten. Denn das könnt ihr gar nicht. Die Kinder nehmen ja auf der Gefühlsebene wahr. Die sind ja nicht die denken ja nicht vernünftig in dem Sinne, den wir meinen. Und sie nehmen wahr, wenn Mama und Papa sich einfach nicht mehr so lieb haben, wie sie selber geliebt werden. Das ist ja auch eine Sache. Also Liebe ist etwas, was eine Familie prägen sollte. Und da gibt es die erotische Liebe, die Mutter-Kind- oder Eltern-Kind-Liebe, die Geschwister-Liebe. Aber trotzdem sollte sie überall gleichermaßen spürbar sein, auf ihre eigene Art und Weise. Und wenn das bei euch nicht mehr der Fall ist, kannst du darüber nachdenken, ob es das ist, was du möchtest. Und ob du deinen Kindern nicht vielleicht die bessere Mutter bist und dein Mann der bessere Vater, wenn ihr frei voneinander seid.
Aber ich stelle mir jetzt immer noch die 8-jährige Roberta vor, mit so einer Fluppe in der Fresse, die in der Sandkiste steht.
und streitet. Ja, definitiv. Ja, ich war wahrscheinlich die jüngste Alkoholikerin, die es so gab. Also ich meine, wir haben natürlich dann Wasser oder Apfelschorle getrunken, aber es war auf jeden Fall Fusel, den wir da tranken. Und auch jetzt in dieser Erinnerung, jetzt in diesem Augenblick, habe ich plötzlich das Gesicht meines Schulfreundes noch vor mir, der total irritiert war darüber, dass ich so ein eigenartiges Spiel mit ihm da spiele. Der kannte das nämlich gar nicht. Und ich war so gerne bei ihm. Wir hatten einen sehr langen Schulweg. Wir mussten ihn dann nochmal zu Fuß laufen und haben auf dem Rückweg, er wohnte nicht weit von mir entfernt, also er wohnte quasi so 200 Meter vor unserem Haus. Und da musste ich die letzten 200 Meter immer alleine gehen. Und das waren die schlimmsten 200 Meter jeden Tag, die ich da gelaufen bin, weil ich wusste, jetzt ist er weg und er geht zu seiner netten, heilen Familie. Der hatte eine nette, heile Familie. Auch jetzt noch rückblickend aus Erwachsenen- und mütterlicher Sicht würde ich sagen, die Familie war echt heile und absolut funktional. Und ich musste dann diese letzten 200 Meter in ein Zuhause laufen, in das ich nicht gern gegangen bin, weil da war alles immer nur voller Streit und Missgunst. Und so habe ich dann versucht, irgendwann die Zeit bis zu unserem Mittagessen, also bis meine Mutter dann irgendwann das Essen fertig hatte, beziehungsweise seine Mutter, also wir hatten wirklich total, total klischeehaft Mütter, die zu Hause waren und das gesamte Familienunternehmen gerockt haben, aber nicht berufstätig waren in dem Sinne, dass sie also weg waren. Und wenn wir dann zu ihm kamen, durfte ich dann immer noch so eine Stunde oder anderthalb bei ihm verbringen. Und dann saßen wir da an seinem Küchentisch und neben uns saß seine Mami und die schälte Kartoffeln und seine Oma und sein Opa wohnten auch im Haus. Es war ein Mehrgenerationenhaus. Im Erdgeschoss wohnten die Großeltern, im ersten Stock seine Eltern und er und sein Bruder. Und das war die absolute heile Welt. Und diese Großeltern, die liebten sich so doll. Das war ein richtig alter, so weißhaariger Opa mit Bart und die fanden einander so toll und jeden Sonntag kamen die Männer mit Blumensträußen nach Hause. Es war so total, also wirklich ein völlig, völlig antiquiertes Familienbild vom arbeitenden Mann, der nicht arbeitenden Frau, die Blumen bekam, aber trotzdem, die liebten sich alle so und es war eine Familie, die so von Respekt und Gleichberechtigung trotz allem geprägt war. Ich fand das sagenhaft und ich wollte nie nach Hause. Ich war also immer da und fand das ganz toll. Und ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich mal groß bin, also groß bin ich leider nie geworden, aber alt, wenn ich mal erwachsen bin, dann will ich auch so eine Beziehung führen. Und liebe Mareike, auch bei mir hat es dann im ersten Anlauf nicht geklappt. Aber der Wille war natürlich da. Also sowohl mein Ex-Mann als auch ich hätten uns das natürlich anders gewünscht. Und wir hätten uns schon gewünscht, dass wir besser zueinander passen. Und haben dann festgestellt, dass es dann eben nicht so ist, aber wir haben bis zu dem Moment wirklich unser Bestes getan, gute Eltern für unsere Kinder zu sein. Ich habe dann die Oma- und Opa-Ehepaar, also das Großelternpaar, habe ich dann irgendwann, als wir dann gemeinsam im Garten saßen, mal gefragt, wie die das machen. Also ich war 8 und 9, wie du gesagt hast, dann auch ohne Zigarette im Mund, also ohne Kaugummi-Zigarette, und habe die gefragt, wie sie das machen, dass sie heute noch so glücklich sind, oder dass sie überhaupt so glücklich seien. Und dann sagten beide, sie liebten einander einfach so und sie respektierten und schätzten einander für das, was sie seien. Und sie hätten sich vorgenommen, niemals im Streit schlafen zu gehen. Und das hätten sie in den ganzen 50, 55 Jahren, die sie zusammen waren, nicht einmal getan. Und das habe ich mir auch vorgenommen. Das haben mein Ex-Mann und ich fast geschafft. Und das ist etwas, was viele Paare nicht bedenken, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Mittel, die Beziehung frisch zu halten.
Das erzählen mir auch viele Paare, die ich verheiratet tatsächlich, dass die das zur Regel gemacht haben. Mhm. Was ja tatsächlich auch in der Psychologie schon oft beschrieben worden ist, ist, dass wenn eine Frau sich trennt, der Drops gelutscht ist. Mhm. Also da gibt es kein Zurück mehr. Eine Frau, wenn die Trennung ausspricht, da hat sie sich schon Ewigkeiten mit dieser Entscheidung getragen, hat alles abgewogen, hat alles nach links und nach rechts gedreht und sich alles überlegt. Und wenn eine Frau eine Trennung ausspricht, dann ist es einfach so, dass sie den Respekt vor dem Mann verloren hat und den kannst du nicht mehr reparieren. Und wenn ein Mann eine Trennung ausspricht, ist das ganz oft eher so ein, Oh, jetzt, mir reicht's. Ach so, ach naja, wir kriegen es ja dann doch nochmal hin. Also es ist ganz spannend, wie unterschiedlich das ist. Und worauf ich jetzt aber hinaus will, ist, wenn du, Mareike, den Respekt vor deinem Partner verloren hast, das ist irreparabel. Das ist ein Zustand, den kannst du jetzt nicht mehr aushalten. Da braucht ihr jetzt auch keine Paartherapie mehr zu machen. Ihr müsst auch nicht irgendwie auf Krampf Sex haben und glauben, irgendein Feuer wieder zu entfachen, sondern es ist eben auch wirklich in Ordnung, sich einfach zu trennen, wenn es nicht mehr geht. Ja, viele Leute trennen sich viel zu früh, ist auch richtig, aber das hört sich bei dir erstmal gar nicht so an. Und es klingt danach, als hättest du schon viel zu lange durchgehalten und ausgehalten. Und an der Trennung sind immer genauso viele beteiligt wie auch an der Beziehung, nämlich zwei. Und wenn man sich trennt, wenn sich eine Person trennt, dann weil diese Beziehung nicht in Ordnung ist. Und das finde ich ganz schlimm. Ich habe ja manchmal Trauerfeiern, bei denen ich wirklich auch Generationen verabschiede. Ja, Menschen, die über 90 geworden sind und so weiter. Und manchmal haben die halt wirklich irgendwie mit 60 nochmal die ganz große Liebe gefunden. Und haben wirklich ja in der Zeit sich auch getrennt vom ersten Ehemann. Als das noch, da war das noch nicht en vogue, ne? Da hat es noch keiner gemacht.
Da machte man das noch nicht so.
Da war die Wokeness noch nicht da. Und die wurden, das finde ich so schlimm, das sitzt bei diesen älteren Ladies, die man dann da vor sich sitzen hat, so tief, dass die dir 40 Jahre später noch sagen, ich habe ja die Familie kaputt gemacht.
Ui.
Und da sind wir schon wieder bei meinem Lieblingsthema Feminismus. Frauen haben das nicht auszuhalten. Und dein Mann muss dir nicht körperlich wehtun, sondern es reicht, wenn die Beziehung einfach keine Beziehung mehr ist, dann ist das ein Trennungsgrund. Da müssen nicht Menschen immer sich ganz furchtbar schlecht behandeln. Leider tun sie es in vielen Fällen doch auch. Und man darf auch nicht vergessen, dass auch Worte Gewalt sind. Also das habe ich tatsächlich auch bei einigen Paaren, dass die sagen, wir verwenden keine Kraftausdrücke gegeneinander. Wir sagen nicht, du bist komplett unfähig, du dummes Arschloch oder was kannst du eigentlich? Sondern dass die keine Gewalt in Worten verwenden, finde ich großartig und ist, glaube ich, auch ein guter Lifehack für nach der Trennung. So, einfach mit Respekt über den anderen zu sprechen, weil man hat den ja mal geliebt. Bei dir, Mareike, in dem Fall, du hast sogar Kinder mit diesem Menschen gemacht, ihr müsst euch also sehr geliebt haben. Aber auch wenn man keine Kinder mit jemandem hatte und vielleicht nur einen Hund gekauft hat oder nur eine gemeinsame Vase, shit egal, aber man hat sich mal geliebt und diese Basis, diesen Mindestmaß an Respekt, den sollte man sich auch über eine Trennung hinaus erhalten. Und dann klappt das mit der Trennung auch besser. Und die Kinder spüren das vor allem, wenn Mutti und Vati oder Mutti und Mutti, Vati und Vati, wie auch immer, sich gegenseitig noch respektieren, alles besser.
Ich finde es spannend, dass du Hunde und Vasen auf eine Stufe setzt. Wenn ihr euch einen Hund oder eine Vase gekauft habt, quasi fast das Gleiche, nur die Vase braucht nicht so viel Auslauf.
Ein Klassiker.
Also, genau, der Trend geht zur Vase. Ich sehe das alle, also Carina, du hast vollkommen recht, insbesondere in Beziehungen, in denen die Frau eben das Nachsehen hat. Ich habe auch schon erlebt, dass eben Männer sich sehr lange schwer getan haben mit der Entscheidung, weil sie eben einfach nicht mehr glücklich mit ihrer Frau waren. Also auch Frauen zeigen ja durchaus auch mal Fehlverhalten oder ein äußerst befremdliches Verhalten, was dem Mann dann ganz schön an die Nieren geht. Also es geht ja auch in die andere Richtung durchaus. Ich weiß aber, was du meinst. Grundsätzlich ist eine Paartherapie zu Beginn, also wenn man merkt, da ist so ein bisschen Sand im Getriebe oder ist der Wurm drin, nicht verkehrt. Das sollte man schon auch machen, solange man eben noch in diesem Status ist oder in dieser Befindlichkeit, das eigentlich zu wollen mit dem Partner. Und es ist nicht immer der, meiner Meinung nach, nicht immer der Respekt verloren, sondern der Wille, mit dem Menschen einfach auch zusammenzubleiben. Man kann ja auch aus Respekt vor dem anderen sich trennen und sagen, ich schätze dich sehr, aber ich sehe dich nicht mehr an meiner Seite und ich habe auch kein körperliches Verlangen mehr nach dir. Ich respektiere dich aber und deswegen möchte ich, dass wir die Beziehung gut oder die Trennung gut über die Bühne bringen. Aber ich habe zum Beispiel ja mit meinem damaligen Mann auch eine Paartherapie gemacht und da gab es auch so einen Schlüsselmoment, in dem der Therapeut zu uns nach Hause kam und eine kleine Familienaufstellung mit meiner ältesten Tochter gemacht hat. Die Jüngere war viel zu klein noch, die konnte das, hätte das gar nicht mitmachen können, aber die Älteste war 4, als das passierte. Und er hatte so kleine Disney-Figuren dabei, so Plüschfiguren. und hat die dann stellen lassen von meiner Tochter. Und sie sollte dann darstellen, wie ihrer Meinung nach unser Familiengefüge so aussieht. Und wie sie das gemacht hat, da waren wir nicht bei. Er war alleine mit ihr in ihrem Zimmer und hat das dann alles so mit ihr so spielerisch durchgespielt und hat das dann fotografiert. Also hat also die Familienkonstellation, wie sie die Familie sah und hingestellt hatte, also da ging es dann um Mama, Papa und sie, sich selbst und ihre Schwester, das hatte er fotografiert und hat uns das dann in einem Folgetermin gezeigt und erklärt, wie er das interpretiert. Und es war sehr, sehr deutlich, wie meine Tochter oder unsere Tochter das Ganze sah. Und das hat eigentlich auch nochmal sehr viel dazu geführt, dass ich das Ganze überaus hinterfragt habe. Und als ich mich dann dazu entschlossen hatte, habe ich mit meinem Mann darüber gesprochen und er sah das eigentlich sehr ähnlich und wir sind auch sehr friedlich auseinandergegangen und das war eigentlich auch die ganze Zeit friedlich und respektvoll und zugewandt und wohlwollend. Zwischendurch gab es, also das ist jetzt viele, viele, viele Jahre her, und zwischendurch gab es so eine kurze Phase, wo es dann so ein bisschen weniger schön wurde, aber grundsätzlich war unser Interesse ja darin, oder lag unser Hauptinteresse ja im Wohl der Kinder. Und wir wollten ja beide, dass es den Kindern gut geht und haben uns dann dazu entschlossen, und das ist nicht immer möglich, aber wir haben es dann halt eben hinbekommen, dass ich mit den Kindern im Haus bleibe und mein damaliger Mann dann auszieht, damit die Kinder ihr Umfeld nicht verändern müssen, damit die weiter ihr Zuhause haben und ihre gewohnte Umgebung und ihre Freunde und ihre Grundschule und den Kindergarten und alles, was sie halt so hatten. Und das war uns beiden sehr, sehr wichtig und wir haben alles dafür gegeben, dass das so bleiben kann. Das hat uns ja auch sehr verbunden, auch in der Trennung. Also das elterliche Interesse an der seelischen und körperlichen Unversehrtheit unserer Kinder.
Aber wie hat sie denn die Familienaufstellung gemacht?
Es war natürlich so ein ganz kleines bisschen provokativ. Der Therapeut hatte schon mal gesagt, hier ist so das Podest und hier steht der Chef drauf. Stell mal den Chef oder die Chefs, stell die mal da drauf. Und da hatte meine Tochter direkt den Papa draufgestellt, der war der Chef. Es hätte ja auch sein können, dass sie beide Eltern draufstellt. Mhm. Es gibt durchaus Kinder, die sich selbst draufstellen. Also, ne, das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Aber in einer guten und gleichberechtigten Beziehung auf Augenhöhe würde das Kind gar nicht merken, wer eigentlich von beiden da der Chef ist. Dass Eltern per se salopp gesprochen Chefs sind, weil sie eben die Beschützenden sind, die den Lebensraum stellen und die Versorgung generieren und sicherstellen und die Geborgenheit herstellen, das ist ja klar, also wurde das dann als Chef betitelt und das war in unserem Fall dann eben der Papa und der stand sehr weit weg von den Kindern in ihrer Darstellung und ich wurde dann so dazwischen gestellt und blickte in ihrer Version auf den Podest stehenden Vater. Sie wiederum schaute auf mich, weil sie sich Sorgen um mich machte. Und ihre kleine Schwester, die wurschtelte da so irgendwie rum. Also das war wohl völlig normal, dass Geschwister als gegeben hingenommen werden und dann sind die nicht relevant, dass die pimmeln halt so durchs Bild, so irgendwie. Die stand halt irgendwo an der Seite. Aber sie blickte halt auf mich und machte sich Sorgen um mich.
Mhm.
Und das hat uns beiden eigentlich, also ich könnte jetzt nicht sagen, welche Gedanken genau mein Ex-Mann da gehabt hat, aber wir waren beide relativ betroffen, weil es deutlich machte, dass wir diese Einheit ja gar nicht mehr darstellten, die man ja gerne darstellen will, wenn man verheiratet ist und Kinder hat. Man will ja nicht nur Eltern sein, man will ja auch ein Paar sein, man will ja auch als Paar und als Einheit wahrgenommen werden und das war ja dann schon nicht mehr.
Hm.
Dann hatten wir einen Wasserschaden im Haus und mussten dann auch noch für 3 Monate in einen Wohnwagen ziehen, in dem wir dann 3 Monate lebten und von dort aus unser Tagesgeschäft auch steuern mussten. Das war so unsere kleine Steuerzelle. Also von dort aus wurde dann zur Arbeit gefahren, es wurden die Kinder versorgt, es wurden die ganzen Handwerker versorgt, die bei uns die Desinfektion und Renovierung des Hauses durchführten. Von dort wurden Boote geschmiert und so weiter. Und das war eine sehr herausfordernde Zeit. Und in der Zeit hätte ich mir gewünscht, dass wir ganz nah zusammenrücken und zusammenhalten. Und mein damaliger Mann konnte das nicht auf die Art und Weise, wie ich das brauchte. Und andersrum bekam er dann ja scheinbar auch nicht das von mir, was er sich von mir gewünscht hätte. Und ich war so einsam in dieser Zeit, dass mir klar wurde, dass das nicht passt. Und dann habe ich halt am Ende dieser Wasserschadenperiode habe ich dann die Trennung ausgesprochen und wie gesagt, das ist dann relativ gut gegangen. Leider geht das nicht immer. Solange man aber bei sich bleibt und auch erklärt, warum man selber nicht mehr bereit in der Lage, willens ist, diese Beziehung fortzusetzen und das auch gut begründet und sagt, ich fühle mich einsam, ich fühle mich verlassen, ich fühle mich nicht gesehen, nicht respektiert, was auch immer, kann der andere eigentlich nichts dagegen sagen. Wenn man polemisch wird und mit Beschuldigungen beginnt, dann geht es natürlich direkt in die Defensive und dann kocht und eskaliert das ja auch sofort hoch. Aber was soll der Partner sagen, wenn man sagt, ich finde mich da nicht mehr wieder, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich lasse mich nicht mehr gerne von dir anfassen, ich verspüre auch kein Verlangen mehr, dir körperlich nahe zu sein, ich begehre dich auch nicht mehr, ich fühle mich zu sehr verletzt und habe das Gefühl, diesen langen Weg zu dir nicht mehr zurückzufinden und möchte gerne alleine weitermachen. Da kann keiner was gegen sagen.
Dazu möchte ich nochmal die Option anbringen. Mareike, vielleicht gehst du auch einfach mal zu deinem Mann hin und fragst ihn, bist du eigentlich glücklich mit deinem Leben, so wie es läuft?
Zum Beispiel.
Gebe ich dir das, was du dir wünschst? Bildet unsere Beziehung noch das ab, die Bedingungen ab, die wir zusammen hatten, als wir zusammen losgelaufen sind, unseren Weg?
Genau.
Also vielleicht sitzen da zwei Menschen ganz unglücklich auf dem Sofa.
Ja, wer spricht, dem kann geholfen werden. Dieser Spruch gibt es ja nicht völlig umsonst. Und es lässt sich viel, viel regeln. Solange jeder von euch das Gefühl hat, eigentlich nicht wirklich vom anderen wegzuwollen, nur einfach keine andere Lösungsoption zu haben, weil Abwendung oder Flucht, würde ich es jetzt mal so sagen, nennen, für euch die naheliegendste Option ist. Ihr das aber eigentlich gar nicht wollt. Solange ist ja auch noch Hoffnung sozusagen. Man kann ja erstmal alles versuchen. Wenn aber, wie Carina das so nett gesagt hat, der Drops wirklich gelutscht ist und das ist eben bei Frauen irgendwann tatsächlich endgültig der Fall, dann muss man eben auch handeln zum Wohle der Kinder, damit die eben nicht mit diesem völlig gestörten Gefühl leben. Denn es ist ja so, die Kinder sehen auf der Sachebene sozusagen oberflächlich, augenscheinlich Eltern, die sich anlächeln und den Kindern vorspielen, dass sie glücklich sind. Sie fühlen aber, dass die Eltern es nicht sind. Es passiert ja so viel auf der emotionalen Ebene, dass die Kinder dann ein nicht kongruentes Gesamtbild haben. Sie fühlen Unstimmigkeit und sehen Harmonie und das kann dann eben auch dazu führen, dass die Kinder lernen, aha, mein Bauchgefühl scheint ja nicht richtig zu sein. Und dann beginnen die nicht mehr ihrem Bauchgefühl zu vertrauen. Das passiert alles so unterbewusst, dass sie verlernen, auf ihren Bauch zu hören. Und ich kann jetzt einfach mal platt behaupten, dass es Leben retten kann, wenn man auf sein Bauchgefühl hört. Und das wollen wir den Kindern ja auch nicht antun. Das fände ich dann schon auch wichtig, dass man das auch mit berücksichtigt.
Ja, und ich weiß jetzt auch nicht, wie alt deine Kinder sind, Mareike. Aber es ist schon immer gut, die Kinder mitzunehmen und mit den Kindern viel zu reden. Also natürlich kannst du jetzt einem einjährigen Kind nicht viel erklären. Aber gerade wenn die Kinder älter sind, hilft es den Kindern wahnsinnig, wenn man einfach mit ihnen redet und sie mitnimmt auf diesem ganzen Weg und diese ganzen Entscheidungen auch nicht über ihren Kopf hinweg trifft, dieses, wo wollen wir leben und wie wollen wir das regeln, sondern da einfach ganz viel im Austausch zu bleiben. Und was ich auch ganz wichtig finde, um da nochmal die Familienaufstellung aufzugreifen, die deine Tochter damals gemacht hat, was wirklich, wirklich ganz nachhaltige psychische Schäden und viel psychischen Stress in Kindern auslöst, ist, wenn sie zu früh Verantwortung übernehmen müssen. Zum einen für sich selbst, weil sich plötzlich gar keiner mehr um sie kümmert. Zum anderen, und das ist halt der Fall, der einfach sehr, sehr häufig auftritt, der, dass sich die Kinder verantwortlich fühlen dafür, dass es ihren Eltern gut geht. Das heißt, nach so einer Trennung, jetzt in deinem Beispiel, die Tochter, die dich angeguckt hat, weil sie sich Sorgen macht um Mami.
Das hat sie ja in der Beziehung getan.
Genau.
Das war ja für mich der Grund, mich zu trennen, weil ich nicht wollte, dass meine Tochter sich Sorgen um mich machen muss.
Genau, aber bei ganz vielen ist das eine Sache, die nach der Trennung entsteht.
Ja.
Dass man immer alles mit den Kindern teilt. Mein Ex, der hat dies gemacht und das läuft nicht. Jetzt hat er das nicht überwiesen. Das sind keine Themen für Kinder. Man muss mit Kindern sprechen, ja, aber sie nicht verantwortlich machen für dein Wohlergehen. Kinder fühlen sich verpflichtet und die werden ihr ganzes Leben People-Pleaser. Die werden ihr ganzes Leben viel zu viel ackern, viel zu viel machen, um anderen Leuten zu gefallen. Nur weil sie immer das Gefühl hatten, sie sind verantwortlich dafür, dass es den anderen gut geht. Mhm. Aber in erster Linie ist ein Kind einfach nur dafür verantwortlich, groß zu werden und zu spielen und keine Ahnung.
Und fit fürs Leben zu werden.
Ja.
Diese Aufgabe haben wir damals auch sehr, sehr ernst genommen. Also uns war wichtig, dass es denen gut geht, dass sie sich nicht Sorgen machen müssen, dass sie keine Entscheidung fällen müssen und dass sie halt einfach nur, also was heißt nur, ich will es ja auch nicht bagatellisieren, aber dass sie eben, ich sag's nochmal, nur mit der Trennung der Eltern klarkommen müssen und nicht auch noch mit dem Zustand der Eltern. Also nicht auch noch sich dauernd fragen müssen, ist Mami jetzt traurig, weil Papi weg ist und ist Papi jetzt traurig, weil Mami nicht mehr da ist. So war das bei uns nicht. Wir haben sehr viel Zeit schon noch miteinander verbracht und haben auch noch Ausflüge zusammen gemacht und haben auch tatsächlich noch Weihnachten miteinander gefeiert, einige Jahre sogar noch. Und auch zu Silvester ist Papa dann nochmal vorbeigekommen und hat mit denen ein kleines Feuerwerk gemacht, als sie zu klein waren, um bis Mitternacht aufzubleiben. Das haben wir, glaube ich, echt gut hinbekommen. Ich glaube, die würden das auch heute noch unterschreiben. Der Wunsch, dass Papa und Mama wieder zusammenkommen, den habe ich nicht wirklich wahrgenommen oder nicht wirklich oft gehört oder vielleicht haben sie es mir gegenüber auch nicht geäußert. Aber wenn man sich bewusst ist, welche Verantwortung man seinen Kindern gegenüber da trägt, dann kann das wirklich gut klappen, tatsächlich. Und zum Thema Geld, wenn man ja ein Haus hat, das ist schon schön, wenn die Kinder ihre Umgebung nicht verlassen müssen. Aber solange Kinder bei Eltern sind, die sich um sie kümmern, die ihnen das Gefühl geben, gut und richtig und geliebt zu sein, ist auch das eigentlich nur zweitrangig wichtig. Ein Zuhause ist da, wo man sich wohlfühlt und das muss nicht zwangsläufig das Haus sein. Wenn es sich finanziell nicht stemmen lässt von einem alleine, dann wird auch eine Wohnung ein wunderbares Zuhause für die Kinder bieten. Und ich erlebe tatsächlich auch in der Paarberatung Paare, die es nicht übers Herz bringen, sich zu trennen, die dann quasi auch auf dem Rücken der Kinder ihre, ich sag's mal ein bisschen provokativ, dysfunktionale Beziehung ausleben. Und zwar nur, weil sie so viel Geld in das Haus gesteckt haben und das Haus so fucking geil ist. Und man will es halt nicht aufgeben. Und das finde ich völlig verkehrt, weil das schießt ganz klar am Ziel guter Elternschaft vorbei. Und das Haus muss nicht um jeden Preis gehalten werden. Das Wohl der Kinder muss gehalten werden.
Ja, und um Himmels Willen, ich kenne auch kein einziges Paar, wo dieses Nestmodell irgendwen glücklich macht. Alle Paare, die ich kenne, die ein Nestmodell fahren, die schaffen es nicht, in eine gesunde neue Beziehung zu gehen, weil sie ja mit einem Fuß noch in der alten hängen. Mhm. Und das nur eines Hauses wegen. Also ich kann schon sagen, ich habe ja mein Zuhause mit 10 verloren. Und zwar auch mit ziemlich allem, was da drin stand. Und das war schlimm. Hat aber den Vorteil, dass ich heutzutage wahnsinnig gut und schnell ausmisten kann und mir Dinge relativ egal sind. Ich mag schöne Dinge, aber was ich brauche, sind Menschen, die ich lieb habe. Und wenn jetzt hier morgen alles abfackelt, heul ich und bin auch traurig. Aber ich weiß, und das habe ich von meiner Mama gelernt, dass man immer wieder von vorne anfangen kann. Dass man aus jedem kleinsten Raum sich ein Zuhause machen kann und dass ein Zuhause zu haben das Allerwichtigste ist und der Ort, wo man aufladen kann und wo man sich geborgen fühlt. Und dieser Ort, der kann überall sein. Das muss kein freistehendes Haus auf dem Dorf sein mit einer großen Wiese, wo die Ponys lächeln, morgens dich begrüßen. Genau. Sondern es ist okay, es wird alles wieder gut werden. Es dauert und es dauert und es dauert. Aber dann wird es ein gutes, neues Leben sein und es wird so viele Türen öffnen. Und wenn sich eine Tür schließt, geht eine andere Tür auf. Und das werden auch Kinder lernen und erfahren. Und irgendwann, um da den Bogen zu schließen für dich, Mareike, die werden irgendwann dankbar sein, dass Mama den Mut hatte, sich zu trennen. Auch wenn sie dir am Anfang, weil das der Klassiker ist, erstmal die Schuld geben werden. Weil Kinder es nicht anders verstehen. Und da liegt es an euch, das gut zu kommunizieren, dass das eben nicht der Fall ist, dass ein Mensch schuld ist, sondern dass einfach eine Beziehung zu Ende geht.
Mir fällt gerade Hermann Hesses Gedicht Stufen ein, in dem er sagt, man soll heiter Raum um Raum durchschreiten und an keinem wie an einer Heimat hängen. Dass man eben auch Dinge hinter sich lassen muss und einfach auch mal durch neue Türen gehen muss, weil es hinter der Tür ja auch sehr schön aussehen kann. Man kann es auslegen, wie man will, aber das könnte helfen.
Und ich habe von meiner Mama auch was gelernt, auch für immer nach Trennungen oder Neuanfängen, wenn man, keine Ahnung, auch in eine andere Stadt zieht, das ist es ja auch, es müssen nicht immer nur Trennungen sein. Meine Mama hat mir so ein Bild gezeichnet, da muss ich immer dran denken. Sie sagt immer, guck nur auf die nächste Stufe, die du hochgehst. Guck nie, wo du hin willst. Guck dir nie den ganzen Berg an. Guck dir einfach nur diese eine nächste Stufe an. Mhm. Und irgendwann wirst du oben auf dem Berg stehen und denken, huch, oh, ging ja schneller, als ich dachte, ne? Mhm.
Und wenn man eine Entscheidung für sich fällt, gibt es auch immer verschiedene Möglichkeiten, wie sie ausgehen kann. Es ist ja nicht so, dass man eine Entscheidung fällt und dann ist man völlig hilflos und völlig und sich selbst und der Entscheidung und ihrer Konsequenzen komplett ausgeliefert, sondern auch die Konsequenz kann man mitgestalten. Und wenn die Kinder darunter sehr leiden, auch dann kann man reagieren. Und das muss nicht darin bestehen, dass man dann wieder zusammenkommt, sondern dass man die Kinder dort abholt, wo sie sind. Denn sie sind bis zu dem Punkt ja schon Teil eines Systems gewesen, das nicht mehr so rund gelaufen ist wie zu Beginn, als man zusammengekommen ist. Das darf man nicht vergessen. Die Kinder nehmen ja auch schon was mit in die Trennung. Die fallen ja nicht aus allen Wolken und fragen sich, wie konnte das bloß passieren? Ganz tief drin wissen sie, dass zwischen Mama und Papa was nicht in Ordnung war. Und da, wo sie dann stehen, muss man sie halt auch einfach nur abholen, wenn man es nicht alleine schafft. Abgesehen davon, dass man sich um sich selbst auch kümmern muss, und zwar sowohl Papa als auch Mama. Dann kann man sich auch immer Hilfe holen. Und wie Carina auch gerade sagte, oder wie du gerade sagtest, Kinder sollten dann auch betreut werden. Und man muss so zumindest mal drauf gucken lassen, geht es ihnen eigentlich wirklich so gut, wie sie sagen? Ist da vielleicht etwas, was sie mir nicht sagen möchten? Wenn man unsicher ist, kann man sich immer auch Unterstützung holen. Die gibt's hier bei uns tatsächlich ausreichend.
Und wenn nichts mehr hilft, kann man auch mal die coole Tante fragen, ob die nicht mal einen entspannten Nachmittag mit den Kiddies verbringt. Es ist auch einfach immer gut, wenn Kinder auch mal rauskommen aus der ganzen Trennungsseifenblase. Ja. Oder zu Omi und Opi.
Mhm. Du bist eh die weltbeste Tante und es gibt für jedes Kind diese eine weltbeste Tante, ganz bestimmt. Und selbst wenn es gar nicht die leibliche Tante ist, ist es vielleicht einfach nur die liebe Freundin der Mama.
Ja, und eine Patentante ist ja auch nicht, ein Patenonkel ist ja auch nicht zwangsläufig verwandt.
Eben.
So, wir hoffen, Mareike, dass du gut durch die Trennung kommst. Wir sind gespannt auf einen Bericht, wenn du in deinem Leben wieder einen neuen Mittelpunkt gefunden hast für dich und sich das alles sortiert hat. Dann schreib uns doch gerne nochmal an moin@küstenfräuleins.de. Und dann teilen wir gerne hier nochmal mit unseren HörerInnen, wie die ganze Geschichte ausgegangen ist. Ansonsten, ihr Lieben, wenn ihr euch trennen wollt, um Himmels Willen, trennt euch. Wenn ihr denkt, das lohnt sich hier nochmal zu investieren, geht zur Paartherapie oder geht zu Robsi, die kann euch coachen. Ansonsten habe ich noch einen Tipp aus meinem eigenen Leben. Eine Sache zwischen meiner Mutter und mir. Wir suchen uns immer für die verschiedenen Lebensphasen und Hürden, die wir haben, einen Titelsong, eine Hymne, die einen da durchbringt. Und deswegen habe ich auch unendlich lange Playlists, die für verschiedene Lebensphasen gelten, auch für verschiedene Ex-Partner. Jeder Mann bei mir hat einen eigenen Song. Jede Lebensphase hat einen eigenen Song. Jedes Jahr hat eine eigene Hymne. Ich kann das nur empfehlen, weil man, wenn man weiß, das ist meine Hymne, die motiviert mich. Man muss nur diesen Song hören und das funktioniert schon. Also sucht euch die Hymne eures Lebens oder sucht euch die Hymne eurer Lebensphase. Und mit Musik ist sowieso alles viel schöner. Möchtest du noch was sagen?
Ich würde gerne eine Hymne empfehlen. Denn in der Trennung, als ich dann allein erziehende Mama war und mit meinen Kindern all die Zeit alleine verbringen musste und auch die Urlaube alleine verbringen musste, hatte ich genau auch so eine Hymne. Und meine Hymne war Max Mutzke, Welt hinter Glas. Das ist das Lied, was ich stundenlang gehört habe, wenn wir in Urlaub gefahren sind und meine Kinder haben hinten gelegen und geschlafen und ich habe auf sie aufgepasst und bin gefahren und gefahren und gefahren, hunderte und tausende Kilometer, und ich habe immer wieder dieses Lied gehört. Das kann ich sehr empfehlen. Du hast also vollkommen recht. Das hat mir sehr geholfen. Das Lied, nicht du. Also du auch. Das Lied besonders.
Wow. Schön. Ich habe lieber Max Mutzke gehört. Wir kennen uns nämlich so gut. So, damit schließen wir diese Folge. Liebe geht raus. Und ich sag bis später.
Bis die Tage.